Eine exzentrische Dame aus dem Staat North Carolina in den USA hat vor vielen Jahren ihr gesamtes Vermögen Gott vermacht. Das Nachlassgericht war sehr bemüht, ihren Wünschen zu entsprechen und veranlasste die nötigen Schritte, um Gott zur Entgegennahme des Erbes vorzuladen. Er erschien nicht. Das Gericht verfolgte die Angelegenheit weiter und reichte bei der örtlichen Polizeistelle eine Suchmeldung ein. Nach einiger Zeit erstattete der Beamte ordnungsgemäß folgenden Bericht. Nach eingehender Suche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Gott nicht in Cherokee Country, North Carolina, zu finden ist. Aber wo ist Gott? Ist er in unserem Alltag erlebbar? Können wir mit ihm rechnen? Mit Gott rechnen, das ist das Thema der heutigen Predigt. Wir haben in den letzten Wochen einiges gehört von Zeichen und Wundern, die Jesus getan hat. Birgit hat über die verschiedenen Zeichen gepredigt. Und das sind alles Wunder, die weit über die alltäglichen Dinge hinausgehen. Oder hat schon mal jemand von uns Wasser in Wein verwandelt oder Brot und Fisch vermehrt? Oder gesehen, wie bei Aussätzigen irgendwelche amputierten Glieder nachgewachsen sind? Oder ist schon mal jemand ohne Surfbrett auf dem Wasser gelaufen? Und das Phänomen bei Jesus ist, dass er die Menschen in seinem Umfeld dazu anstiftet, ganz normale, alltägliche Dinge zu tun, Wasser in Waschkrüge zu füllen zum Beispiel, und dann geschieht irgendwas, was die Menschen verblüfft. Er schickt die Bediensteten los, um das Wasser da reinzufüllen, und dann sollen die das dem Speisemeister zeigen, und während sie das machen, verwandelt sich das Wasser in Wein. Oder er nimmt das Picknick von einem kleinen Jungen, ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch, und das gibt er den Jüngern zum Austeilen, und dann bleiben 12 Körbe übrig. Oder er sagt eben diesen 10 Leuten, die Aussatz haben, dass sie sich dem Priester zeigen sollen und ihre Gesundheit bescheinigen lassen sollen. Und auf dem Weg dahin werden sie tatsächlich gesund. Und den Jüngern, die bei hohem Wellengang mit dem Schiff unterwegs sind, läuft Jesus auf dem Wasser entgegen. Und Petrus wagt sich auf das Boot raus. Er schaut auf Jesus und das Wasser trägt ihn. Dann schaut er auf die Wellen und sinkt. Er schreit zu Jesus und er hält ihn wieder fest. Die Birgit hat letzten Sonntag über diese Bibelstelle gepredigt. Mit Gott zu rechnen ist eine Herausforderung. Wenn wir auf das Natürliche schauen, auf die Gesetze der Logik und auf unseren Menschenverstand, dann haben wir so unsere Probleme damit, Übernatürliches zu glauben. Und wir leben in dieser Spannung. Wir wollen mit Jesus leben. Wir wollen im Alltag mit Gott rechnen, aber dann sind da die Naturgesetze. Und Wasser hat nun mal keine Balken. Und es ist eine Herausforderung, an einen unsichtbaren Gott zu glauben und mit seinen Eingreifen zu rechnen. Wir haben das auf unserer Italien-Freizeit erlebt. Da war ein Junge im Nachbarcamp und er hat zu mir gesagt, dass ich das doch verstehen müsse, dass es für einen 16-Jährigen eine Zumutung wäre, an ein unsichtbares Wesen zu glauben oder zu einem unsichtbaren Wesen zu beten. Dann habe ich gesagt, dass ich das schon verstehe. Aber er wollte von Drogen frei werden und ich habe gesagt, du hast ja nichts zu verlieren. Wir können es ja einfach mal ausprobieren. Wir haben dann tatsächlich für ihn gebetet und er ist dann weggegangen. Und plötzlich dreht er sich um und kommt zurück und dann sagt er, ich habe mir das mit Gott nochmal überlegt. Kann ich Gott auch einen anderen Namen geben? Da habe ich gesagt, klar, wie willst du ihn denn nennen? Suchtberater. Weil die Suchtberater oder die Drogenberatung, die kriegen viel Geld dafür, dass die das tun. Und wenn Gott das für mich machen würde, dann könnte ich an ihn glauben, hat er gesagt. Leider war das kurz vor unserer Abfahrt. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber er hatte den Mut, sich aufs Wasser rauszubegeben und für sich beten zu lassen und Gott als Suchtberater anzusprechen. Es geht um den Zusammenhang zwischen Glauben und Handeln, wenn wir mit Gott rechnen. Und das ist manchmal nicht so einfach, da die Balance zu finden, denn es gibt Faktoren, die uns daran hindern können, im Glauben zu handeln. John Coward hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel »Warum bekomme ich nicht, um was ich bete?« Und da stehen solche Geschichten drin, wie das, was ich da vorgelesen habe, ganz am Anfang mit dieser Frau, die ihr Geld Gott vermacht hat, und noch ein paar andere Beispiele. Und er beschreibt den Zusammenhang zwischen Gebet und Arbeit folgendermaßen. Arbeit ist in dem Sinne auch Gebet, dass wir beides tun, um eine bestimmte Absicht zu verwirklichen. Ich vermute, dass die effektivste Art der Arbeit darin besteht, gleichzeitig zu beten, und die effektivste Arbeit des Gebets darin, unsere Hände beim Beten irgendeiner notwendigen Arbeit zu widmen. Wenn Sie in einem China-Restaurant zwei Schalen Nasi Goreng mit zwei Stäbchen essen können, sind Sie geschickt. Aber wie viele Schalen können Sie mit einem Stäbchen essen? Ich glaube, Arbeit und Gebet lassen sich mit diesen beiden Stäbchen vergleichen. Nur zusammen funktionieren sie. Ich finde das Beispiel passend. Nur mit dem Stäbchen Gebet kann man keinen Reis essen. Man braucht auch das Stäbchen Arbeit. Vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte mit dem Mann, der sich während einer Flutkatastrophe aufs Dach rettet, während der Fluss immer reißender wird. Dann kommen Menschen vorbei, die sich an einen Baumstamm klammern und rufen, komm mit, halt dich fest. Aber der Mann verneint und er sagt, Gott wird mich retten, ich habe zu ihm gebetet. Dann kommt ein Boot vorbei und wieder lehnt er ab, weil Gott ihn retten wird. Dann fliegt ein Rettungshubschrauber über ihm und sie rufen durchs Megafon, dass sie ihn jetzt hochziehen werden. Und der Mann weigert sich. Sein Gott wird ihn retten. Er braucht keine Hilfe. Dann stürzt das Haus ein, der Mann ertrinkt. Als er im Himmel ankommt, fragt er Gott, Herr, warum hast du mich nicht gerettet, obwohl ich gebetet habe? Und Gott antwortet, ich habe dir einen Baumstamm, ein Ruderboot und einen Rettungshubschrauber geschickt. Was hätte ich denn noch tun sollen? Es geht darum, dass wir aktiv werden. Und das beschreibt kein anderer Brief so gut wie der Jakobusbrief. Da wird es ganz praktisch. Jakobus 1, Vers 22. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Das ist der Zusammenhang zwischen Hören und Handeln. Wenn wir mit Gott rechnen, erleben wir das Übernatürliche im Natürlichen. Nicht vergeistigt, sondern erdverbunden. Wenn wir mit Gott rechnen, wird Glaube praktisch umsetzbar und im Alltag erlebbar. Gebet und Arbeit sind die beiden Essstäbchen, die man braucht, denn nur mit dem Stäbchen Arbeit allein kann man auch nichts anfangen, wenn man mit Gott leben möchte. Und dazu fordert uns Jesus raus. Und er benutzt ganz praktische Alltagssituationen, um den Jüngern zu zeigen, dass Gebet und Handeln, dass Natürliches und Übernatürliches zusammengehören. Ihr merkt, ich knüpfe an die Predigten von Birgit an. Jesus lässt Wasser in Waschkrüge füllen und verwandelt sie in Wein. Er lässt 5 Brote und 2 Fische austeilen, um eine ganze Menschenmenge satt zu machen. Und das ist neu, er lässt Petrus einen Fisch fangen, der ein Goldstück verschluckt hat, damit Petrus die Steuern zahlen kann. Das ist so eine kleine Geschichte, die im Matthäusevangelium überliefert ist und die den Zusammenhang zwischen Natürlichem und Übernatürlichem schön aufzeigt. Wer das nachlesen will, das steht in Matthäus 17, Vers 24 bis 27. Und ich lese das mal vor. Das sind nur ein paar Verse und da steckt ganz viel drin. Bei ihrer Ankunft in Kapernaum kamen die Steuereinnehmer des Tempels zu Petrus und fragten: Zahlt euer Lehrer keine Tempelsteuer? Natürlich tut er das, antwortete Petrus und ging in das Haus, um mit Jesus darüber zu reden. Doch Jesus kam ihm zuvor. Was meinst du, Petrus? Von wem fordern die Könige Abgaben und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von ihren Untertanen? Von den Untertanen natürlich, antwortete Petrus. Jesus erwiderte: Dann sind die eigenen Söhne also steuerfrei. Doch wir wollen ihnen keinen Anlass geben, uns anzuklagen. Darum geh an den See und wirf die Angel aus. Dem ersten Fisch, den du fängst, öffne das Maul. Du wirst daran eine Münze finden, die für deine und meine Abgabe ausreicht. Bezahle damit die Tempelsteuer. Kennt jemand von euch die Geschichte? Ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Geschichte. Kommt auch nur einmal vor in einem Evangelium. Und diese Tempelsteuer bestand aus einer Doppeldrachme. Das war die Währung damals. Und diese Doppeldrachme musste jeder Jude jedes Jahr in einem halben Monat vor dem Passafest für den Tempel zahlen. Und das war ungefähr der Wert von 2 Tagelöhnen eines Arbeiters. Oder ein Schaf hat auch so viel gekostet. Habe ich in einem Kommentar nachgelesen. Und mit so einer Leichtigkeit, so ganz nebenbei, wird hier ein Wunder beschrieben, was einem die Schuhe auszieht. Geh an den See, fange einen Fisch, der vorher eine Münze geschluckt hat, die genau ausreicht, um für 2 Personen die Tempelsteuer zu bezahlen. Also das muss man sich vorstellen. Erst muss der Fisch irgendwo dieses Goldstück verschluckt haben. Das heißt, das muss vielleicht dem Fischer aus der Tasche rausgefallen sein. Keine Ahnung. Der Fisch schluckt das und schwimmt ausgerechnet in der Zeit vorbei, wo Petrus hinläuft und die Angel auswirft. Was für eine Logistik. Für den gesunden Menschenverstand ist das schon fast eine Provokation. Aber die Geschichte hat einen tieferen Sinn. Und ich bin bei der Vorbereitung der Predigt sehr überrascht worden, als ich die Parallele dazu im Alten Testament gefunden habe. Die Tempelsteuer war im Alten Testament tatsächlich als Lösegeld gedacht. Und jeder Israelit musste ein halbes Silberstück geben, um sein Leben zu bewahren. Das kann man in 2. Mose 30, Vers 11 bis 17 nachlesen. Und ich lese das mal vor. Ist hochinteressant. 2. Mose 30, ab Vers 11. Der Herr sagte zu Mose: Wenn du die wehrfähigen Männer in Israel zählst, sollen alle Gemusterten mir, dem Herrn, ein Lösegeld für ihr Leben geben, damit ich sie nicht durch eine Seuche sterben lasse. Jeder, der bei der Musterung erfasst wird, soll ein halbes Silberstück geben, gewogen nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt. Ein Silberstück wiegt 12 Gramm. Die Abgabe für mich beträgt also 6 Gramm Silber. Sie muss von allen entrichtet werden, die 20 Jahre und älter sind. Ein Reicher soll nicht mehr als ein halbes Silberstück geben und ein Armer nicht weniger. Denn es ist ein Lösegeld, das ihr für euer Leben zahlt und das mir geweiht ist. Dieses Geld sollst du für den Dienst im heiligen Zelt verwenden. Dann werde ich stets an euch Israeliten denken und euer Leben bewahren. Gott hatte den Israeliten eine Anweisung gegeben, ein halbes Silberstück für ihr Leben zu geben. Und indem sie dieses Silberstück als Lösegeld zahlten, wurden sie immer wieder daran erinnert, dass Gott es ist, der ihr Leben bewahrt. Und deswegen gibt auch der Reiche nicht mehr und der Arme nicht weniger, nicht wie bei unseren Steuern. Weil das sollte eine Erinnerung, ein Pfand sein daran, dass Gott das Leben bewahrt und dass sie es eingelöst haben als Lösegeld. Erinnert euch das an was? Es ist eine symbolische Handlung und es weist auf Jesus hin. Jesus selbst hat das Lösegeld bezahlt. Das steht sogar mal in einer Stelle im Neuen Testament genauso drin. Jesus hat sich selbst als Lösegeld hingegeben, um für die Verfehlungen der Menschen zu sterben. Und hier wird der Zusammenhang zwischen natürlicher und geistlicher Sicht greifbar. Im Alten Testament haben die Gebote neben der praktischen Umsetzung meistens auch eine tiefere symbolische Bedeutung. Und dieser enge Zusammenhang zwischen Alltag und zwischen Übernatürlichem zieht sich durch die gesamte Bibel. Glaube wird nie vergeistigt dargestellt, sondern hat immer einen praktischen Kontext. Gott hat den Menschen Gebote gegeben, die symbolische Handlungen sind und auf etwas hinweisen, was später geschieht. Und darauf bezieht sich Jesus viele Jahrhunderte später in dem Gespräch mit Petrus über die Tempelsteuer. Und vermutlich hat Petrus das auch erst nach dem Tod von Jesus verstanden, was Jesus damit gemeint hat, als er gesagt hat, dass die Söhne Gottes von der Tempelsteuer befreit sind. Denn Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz das Lösegeld bezahlt und damit müssen wir als Söhne und Töchter Gottes keine weiteren Opfer mehr bringen, um unser Leben zu retten. Und das alles steckt in dieser kleinen Geschichte drin, wo es vermeintlich nur um einen Fisch und ein Goldstück geht. Und da denke ich, war das Wunder mit dem Fisch und dem Goldstück das Kleinste. Das größere Wunder ist einfach, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und wir ausgelöst worden sind und unsere Schuld uns nicht mehr von Gott trennen kann. Das haben wir vorhin in dem Lied gesungen, Crucified. Jesus ist gekommen, um eigentlich wirklich um zu sterben. Das war der Sinn seines Lebens. Er ist auf die Welt gekommen, um zu sterben. Aber um damit uns ewiges Leben zu geben. Ja, es geht darum, unseren Alltag mit Gott zu leben, mit ihm zu rechnen, auf ihn zu warten oder in etwas älterem Deutsch auf ihn zu harren. Ich habe zu dem Begriff so eine kleine Wortstudie gemacht und ich beschäftige mich ab und zu mit den hebräischen Texten, damit ich die Sprache nicht so ganz verlerne. Und ich habe noch mal mein Wörterbuch ausgepackt, den Gesenius, und habe ein bisschen geforscht über das Wort harren oder hoffen oder warten. Und ich beziehe mich dabei auf Jesaja 40, Vers 31. Das ist so eine klassische Stelle. Da steht, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es gibt noch eine andere Übersetzung, Neues Leben. Da steht für das Wort harren das Wort warten. Ich lese es nochmal in der anderen Übersetzung. Die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Das ist eine ganz große Verheißung. Und das Interessante daran ist, dass in dem hebräischen Text im Wortstamm der Begriff Kav gebraucht wird. Und das bedeutet Schnur. Ich habe euch das mal aufgemalt. So sieht das aus. Das ist der Konsonant, das ist der Vokal, das ist der Konsonant. Und die schreiben von, umgekehrt wie wir. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ja, also das bedeutet eigentlich Schnur. Und das Verb dazu, was wir mit harren oder mit hoffen übersetzen, bedeutet eigentlich ineinander winden oder zwei Fäden zu einer Schnur drehen. So sieht das aus. Das ist das Verb dazu und das bedeutet ineinander winden oder, wie gesagt, diese beiden Fäden oder diese Schnur wird zu einer Schnur gedreht. Auch da ist nicht nur die Sprache ganz praktisch, sondern was so mit Gott zu tun hat, ist immer in irgendeiner Form handfest. Denn wenn man sich überlegt, dass unser Wille und Gottes Absichten sich miteinander verbinden, ineinander winden, dann sind das wie zwei Stränge einer Schnur und die zusammen werden zu einem stabilen Seil. Deswegen passt die Wortbedeutung so gut. Wir denken an die zwei S-Stäbchen, das ist das Gleiche. Da ist es der Zusammenhang zwischen Gebet und zwischen Arbeit. Und hier ist es der Zusammenhang zwischen Gottes Willen und unseren Absichten. Beschreibt das den Begriff harren oder hoffen im Kontext, wenn es um die Beziehung zwischen mir und meinem Gott geht. Und in dem Zusammenhang wird dieses Verb gebraucht. Es wird gar nicht so oft gebraucht, ein paar Mal in den Psalmen, eben hier in dieser Jesaja-Stelle, aber ansonsten gar nicht so oft. Und es bezieht sich auf diesen Zusammenhang zwischen dem Menschen und zwischen Gott, in dem Fall. Gott könnte die Dinge ohne uns tun, aber das macht er nicht. Wir könnten die Dinge ohne Gott tun, aber dann würden wir nicht laufen, ohne müde zu werden. Wir würden uns auch nicht aufschwingen wie Adler, denn das geht nur, wenn wir die Dinge mit Gott gemeinsam machen. Wenn wir auf ihn harren, wenn wir mit ihm rechnen. Und die Bibelstelle ist so schön, denn der Adler, der schaut von oben auf die Situation. Er schwingt sich auf und er bekommt dabei Kraft. Das ist Gottes Verheißung für uns. Und es bedeutet, die Umstände aus Gottes Perspektive zu sehen, Hoffnung zu gewinnen und nicht müde zu werden. Was bedeutet das im Alltag? Ich glaube, es geht ganz einfach darum, den Alltag mit Jesus zusammen zu erleben. Denn er ist in unseren Alltag, in unsere Welt hineingekommen, um als Mensch unter Menschen zu leben, um erfahrbar zu sein. Und Jesus hat den Alltag der Menschen wirklich geteilt und er möchte das heute noch genauso tun. Das, was die Evangelien beschreiben, sind Alltagshandlungen. Klar, das sind Wunder, aber es ist eigentlich das Leben von Jesus ganz normal beschrieben. In den Märchen, die wir so kennen von den Gebrüdern Grimm oder so, wird oft etwas aus dem Alltag vergoldet. Und es wird zu etwas Besonderem gemacht. Also bei Rumpelstilzchen zum Beispiel wird Stroh zu Gold gesponnen. Oder bei Frau Holle wird die fleißige Marie nach dem Ausschütteln der Kissen mit Gold überschüttet. Oder das Aschenputtel, das begegnet dann beim Erbsenpulen dann dem Königssohn, dem Prinzen. Und ich glaube, da ist noch ein goldener Schuh, der da irgendeine Rolle spielt. Also die Leute haben damals hart gearbeitet, und die haben sich nach etwas gesehnt, was den Alltag zu was Besonderem macht, was den Alltag vergoldet. Und sie haben sich eigentlich nach einem Wunder gesehnt. Vielleicht hat so manche Müdigkeit und Kraftlosigkeit damit zu tun, dass wir nicht mehr mit einem Wunder rechnen. Dass wir vielleicht lieber auf dem Boden der Tatsachen und menschlichen Möglichkeiten bleiben, anstatt die Dinge von oben aus der Perspektive Gottes zu sehen. Vielleicht ist vieles im Alltag zur Routine geworden. Vielleicht im Glaubensleben, auch in der Gemeinde. Routine in Beziehungen, Routine beim Arbeiten. Und dann fühlt man sich manchmal wie ausgelaugt oder erschöpft, vielleicht sogar desillusioniert. Und ich glaube, dass Gott uns in dieser Hinsicht neu beschenken möchte. Wenn wir uns auf ihn einlassen und wenn wir wieder mit Gott rechnen. Ich bin jetzt so gegen Ende der Predigt angekommen. Ich denke, es werden noch ein paar Eindrücke hinterher kommen. Ich habe das schon sowas mitbekommen. Aber ich möchte für diejenigen beten, die sich neue Kraft wünschen oder die sich ein konkretes Wunder wünschen oder einfach neue Lebendigkeit in ihrem Glaubensleben. Und bevor ich bete, werden wir jetzt noch eine kurze Zeit der Stille zum Nachdenken haben und ich schließe diese Zeit der Stille mit dem Gebet ab. Jesus, du siehst, wer von uns müde geworden ist und wer sich neue Kraft und eine Erfrischung von dir wünscht. Und ich bitte dich darum, dass du diejenigen, die das betrifft, aus der Kraftlosigkeit rausführst. Dass sie sich wieder aufschwingen wie Adler und nicht mehr müde werden. Dass sie wieder loslaufen, voller Energie und voller Freude an dir und deinem Wirken in ihrem Alltag. Ich bitte dich, dass du im Alltag konkret Dinge veränderst. Dass du neuen Wind unter die Flügel gibst und dass wir wieder fliegen lernen. Ich danke dir dafür, dass du in unsere Welt gekommen bist, um unser Leben und unseren Alltag zu verändern.